بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Folgendes: سورة الكافرون ist die 109. سورة des edlen Koran Al-Karim. Und ich lese erst einmal die Übersetzung wie gewohnt vor in deutscher Sprache. Es heißt: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Erste Ayah: Sag, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr gedient habt, und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Euch eure Religion und mir meine Religion. Zunächst einmal, Surat al-Kafirun ist eine mekkanische Sura. Das heißt, eine Sura, die vor der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Interessanterweise sagen wir im Arabischen Suratul Kafirun. Wer ein bisschen Arabisch spricht, weiß, dass er normalerweise sagen müsste Suratul Kafirin. Aber weil das ein Eigenname dieser Sura ist, bleibt der Name so stehen, wie er ist. Surat al-Kafirun, darüber wird überliefert ein bestimmter Offenbarungsgrund. Dieser Offenbarungsgrund lässt sich zusammenfassen wie folgt. Und zwar manche der Kuffar der Quraysh. Quraysh, haben wir gesagt, ist derjenige führende Stamm gewesen, der in Mekka regiert hat. Und aus dem auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam herstammt. Manche dieser Kuffar, ihre Führer sogar, und zwar drei von ihnen werden in einem Hadith erwähnt, und zwar Umayyah ibn Khalaf, Al-Aswad ibn Al-Muttalib und Al-As ibn Wa'il und ein vierter sogar Al-Walid ibn Al-Mughira. Diese vier werden erwähnt, dass sie Folgendes dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mal vorgeschlagen haben. Ihr wisst, durch die Sira haben wir gelernt, dass am Anfang war es den Leuten relativ egal, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat. Irgendwann mal haben sie gemerkt, wie gefährlich das ist, und dann waren sie, haben ihn versucht, also davon abzubringen. Und dann gab es eine Phase, und das ist, von der sozusagen diese Sura spricht, in der man gesehen hat, es wäre doch viel besser und sinnvoller für alle, wenn man sich miteinander versöhnt. Und deswegen haben diese Anführer des Kufr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgenden Versöhnungsvorschlag gemacht. Aber bevor wir einen Versöhnungsvorschlag machen, müssen wir erstmal verstehen, was das Problem überhaupt ist. Das Problem ist, jeder hält an seinem Standpunkt fest. Die Götzendiener sagen, wir und unsere Vorväter haben schon immer diese ganzen Götter angebetet. Allah und andere falsche Götter. Also Allah als richtiger Gott und die falschen Götter die anderen. Deswegen bleibt das auch so, weil das ist unsere Tradition und die wird nicht geändert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts anderes verlangt, als dass sie nur Allah azza wa jalla alleine anbeten sollen und die Anbetung aller falschen Götter unterlassen sollen. Jeder hält an seinem Standpunkt fest, aber einfacher, auch im logischen Standpunkt wäre es gewesen, wenn die Kuffar von Quraysh aufgehört hätten mit dem Schirk. Warum? Weil ihr wisst ja, wenn man, stellt euch vor, ihr habt zwei Kreise und die bilden eine Schnittmenge. Die Schnittmenge zwischen der Aqidah der Muslime und der Aqidah der Mushrikin ist, dass man Allah anbetet. Also kann man sich darauf einigen. Aber man kann sich nicht darauf einigen, die falschen Götter anzubeten, weil das bildet nicht die Schnittmenge der beiden Kreise. Ja. Aber sie waren uneinsichtig und auch unvernünftig, weil sie selbst haben gesagt, dass sie nur zu diesen falschen Göttern beten, damit sie Allah nähern. Insofern ist es eine Art, Allah zu beleidigen. Warum? Weil Allah kann doch dir direkt dein Gebet erhören. Allah sieht doch sowieso alles. Allah kann doch alles. Wofür dann dieser indirekte Weg? Als wolltest du sagen, du kannst nicht direkt zu Allah sprechen, sondern du brauchst Umwege. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht wie ein Menschenkönig, der viele Angestellte braucht, die ihm sein Reich regieren und organisieren, sondern er subhanahu wa ta'ala kann alles alleine machen, ohne dass er jemanden braucht. Deswegen haben sie, also nicht deswegen, sondern damit es eben Frieden gibt und weil sie genau wussten, dass ihr Glaube widersprüchlich ist. Sie glauben ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala der höchste Herr ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, naja, wenn du, wer zu einem gesagt hat, wie viele Götter hast du, sagt er, 7. Einen im Himmel und 7 auf der Erde. Dann hat er ihn gefragt, der Prophet hat den Mann gefragt, in der Notlage, wenn es dir schlecht geht, zu wem betest du? Er sagte, zu dem im Himmel. Dann sagte er, dann lass doch die auf der Erde einfach weg. Ja? Und der Mann war davon überzeugt und hat die Shahada gesprochen und ist im Islam eingetreten. Radiallahu anhu. Und deswegen war das Grund für die Mekkaner zur Sorgnis, weil sie gewusst haben, dass über kurz oder lang der Schirk aussterben wird. Ja? Und Alhamdulillah, bis zur heutigen Zeit ist dieser falsche Glaube Alhamdulillah weg. Und natürlich gibt es manchmal Schirk-Elemente hier und da, aber die Anbetung falscher Götter in dem Sinne, wie es damals gegeben hat, das gibt es Alhamdulillah nicht. Dann haben sie ihm den Vorschlag gemacht, pass mal auf, wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen, ein Jahr lang beten wir alle zusammen die falschen Götter an. Die haben natürlich nicht gesagt falsche Götter, die haben gesagt die Götter. Wir beten ein Jahr lang alle gemeinsam die Götter an. Und das darauf folgende Jahr beten wir zusammen alle nur Allah an. Mit anderen Worten, ein Jahr sind wir Mushrik und ein Jahr sind wir Muslim. So ein Jahr, ein Jahr. Das war ihr Vorschlag. Was eigentlich auch zeigt, dass sie nicht so sehr eigentlich, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber dann war wohl die Liebe zu ihrem Vermögen oder die Liebe zu ihrer Bewahrung des Glaubens so stark, dass sie sogar gesagt haben, ich gebe ihn auf. Also es ist ein Widerspruch an sich. Weil wenn sie wirklich überzeugt sind von ihrer Religion, wie kann es dann sein, dass sie sagen, ich gebe ihn jedes zweite Jahr auf, meine Religion gebe ich jedes zweite Jahr auf. Also haben sie gesagt, ein Jahr so und ein Jahr so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen natürlich keine Antwort gegeben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Gottes, ist ein Gesandter Gottes. Er muss erst einmal die Botschaft Gottes empfangen und dann darf er weitersagen. Genauso wie ein Gelehrter, er darf nicht seine Meinung sagen. Das ist nicht die Aufgabe eines Botschafters. Die Aufgabe eines Botschafters ist was? Dass er die Botschaft weitergibt. Mehr nicht. Und er soll ehrlich sein, wie Jibril a.s. Er heißt wegen Ruh al-Amin, die ehrliche Seele. Warum? Weil er das, was er bekommen hat, genau so weitergegeben hat. Wie die großen Koranlehrer in heutiger Zeit und auch früher. Sie lernen den Koran von ihren Lehrern und geben ihn genau so, wie sie ihn gelernt haben, weiter. Ohne etwas daran zu verändern. Das nennt man Ehrlichkeit. Wie dem auch sei, der Prophet a.s., der Gesandte Allahs, hat natürlich keine Antwort gegeben, sondern er hat darauf gewartet, dass Allah ihm sagt, was er zu tun hat. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ bis zum Ende der 6. Aya. Diese Sura ist ein Beweis dafür, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam unfehlbar ist. Das heißt, unfehlbar ist, das heißt, er macht, was die Religion angeht, er kann nichts Falsches machen. Warum? Weil er geleitet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn er etwas Falsches sagen würde, sofort würde die Offenbarung ihn zurechtweisen. Wie wir mehrere Beispiele dafür haben, aus dem Koran al-Karim. Aber in diesem Fall, Allah Azza wa Jal hat ihm, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Rechtleitung eingegeben, sodass er nichts Falsches macht. Allah sagt ihm, sagt den Leuten genau diese Ayat als Antwort und das war's. Und dann bist du auf dem richtigen Weg, O Gesandter Allahs. Aus dieser Begebenheit, liebe Geschwister, Diese Begebenheit ist auf unterschiedlichen, über unterschiedliche Überlieferungsketten überliefert worden. Und manche Ulama waren der Meinung, dass diese sich gegenseitig stärken und somit die Erzählung, die ich euch gerade erzählt habe, authentisch ist. Unabhängig davon ist die Erzählung, die ich gesagt habe, bis auf ein paar Details, nichts anderes als die offensichtliche Bedeutung der Ayat sowieso. Also viel mehr gibt diese Erzählung nicht her als die Ayat selbst. Und hier sehen wir wieder ein Beispiel von vielen Beispielen, worauf ich gerne hinweise, weil viele Leute immer wissen möchten, was war der Grund der Offenbarung dieser Ayah, was war der Grund der Offenbarung von dieser Ayah, was war der Grund der Offenbarung von dieser Sura und so weiter und so fort. Nicht immer hat man sehr viel davon, nur weil man weiß, warum die Sura abgesandt worden ist. Warum? Weil selbst wenn du dieses, was du gerade eben von mir gehört hast, nicht gewusst hättest, trotzdem könntest du nach dieser Sura handeln. Und trotzdem wüsstest du, was diese Sura bedeutet. Und trotzdem wüsstest du, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir haben möchte. Selbstverständlich gibt es Fälle, in denen die auf der Offenbarungsgrund, auf Arabisch Sabab und Nuzul, eine große und wichtige Rolle spielt. Aber nicht immer, wie manche Leute denken und meinen. Aus dieser Begebenheit, liebe Geschwister, lernen wir etwas sehr, sehr Wichtiges. Etwas Fundamentales, Prinzipielles. Und zwar lautet es, dass man, wenn es um die eigene Religion geht, keine Kompromisse macht. Keine Kompromisse macht im Sinne von, ich unterlasse keine Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala für irgendeinen Menschen. Sei es ein Götzendiener, sei es ein Christ, sei es ein Jude, sei es ein Muslim, sei es sogar der eigene Vater oder die eigene Mutter. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass wir sowieso auf keinen Menschen hören dürfen, wenn er uns etwas anordnet, was dem widerspricht, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und warum? Weil letztendlich wir alle werden sterben und auferweckt werden und zum Herrn der Welten zurückkehren und dann wird er entscheiden über uns. Und dann wird es dir nichts genutzt haben, wenn du jemandem anderes gehorcht hast, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, die eigene Religion, wenn Allah etwas zur Pflicht gemacht hat, oder Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, da gibt es keinen Kompromiss, sondern man zieht Allah subhanahu wa ta'alas Anordnungen und Befehle vor allen anderen Anordnungen und vor allen anderen Befehlen. Diese Sura, Sura al-Kafirun, liebe Geschwister, ist eine wertvolle Sura und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie in verschiedenen Gebeten regelmäßig gelesen und zwar in den zwei Raka'at vor Salat al-Fajr hat er in der ersten Raka'a Qul ya ayyuhal kafirun gelesen und in der zweiten, wie wir bereits erfahren haben, Qul huwallahu ahad. Und ebenso, wenn man Maghrib-Gebet hat, verrichtet man gemäß der Sunnah, wenn man nicht auf der Reise ist, ein Gebet aus zwei Raka'at, ein Sunnah-Gebet aus zwei Raka'at, und das liest man genau das gleiche, wie ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, der ersten Raka'a, Qul ya ayyuhal kafirun, und der zweiten Raka'a, Qul huwallahu ahad. Ebenso ist überliefert worden, wenn man Tawaf gemacht hat, es ist eine Sunnah, dass man zwei Raka'at verrichtet, dort beim Standort von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und da liest man ebenfalls in der ersten Raka'a Qul ya ayyuhal kafirun und der zweiten Raka'a Qul huwallahu ahad. Dies, liebe Geschwister, weil diese beiden Suren sehr wertvolle Suren sind und sie werden genannt auf Arabisch Surat al-Ikhlas. Das heißt auf Arabisch die beiden Suren des Ikhlas, der Aufrichtigkeit. Warum? Weil diese beiden Suren machen klar und deutlich, dass es nur um Allah subhanahu wa ta'ala geht in allen unseren Angelegenheiten und dass er derjenige ist, dessen Angesicht wir anstreben und dass er derjenige ist, dessen Wohlgefallen wir erlangen möchten und er derjenige ist, für den wir uns erniedrigen, wenn wir uns auf den Boden werfen. Der Prophet alayhi salatu wassalam hat ebenfalls empfohlen, dass man, wenn man sich schlafen legt, dass man vorm Schlafen auch Surat al-Kafirun liest. Genauso wie du Ayat al-Kursi liest. Und wenn du Ayat al-Kursi gelesen hast, dann kann es nicht passieren, dass du einen schlechten Traum bekommst. Es kann nicht passieren, dass der Shaitan dich stört während deinem Schlafen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala schickt für den Menschen einen Engel. Und der Engel bewacht einen und beschützt einen, bis man aufwacht morgens. Deswegen sei sicher, dass wenn du vergessen hast, Entschuldigung, sei sicher, wenn du mal einen schlechten Traum hattest und der Shaitan dich, dir Angst eingeflößt hat, dass du vorher deine Azkar nicht aufgesagt hast. Zu den Azkar gehört, wie ich gesagt habe, Al-Kafirun, Surat Al-Kafirun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei Tirmidhi, Iqra, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Er sagte, lies قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, das heißt die Sura قُلْ يَا الْكَافِرُونَ, und schlaf, wenn du damit fertig bist, denn sie ist eine Lossagung von Ash-Shirk. Deswegen habe ich vorhin gesagt, diese Sura nennt man auch Al-Ikhlas. Das ist eine der beiden Ikhlas-Suren. Surat Al-Ikhlas bekannterweise ist die Qul Huwallahu Ahad. Aber wenn man sagt, die beiden Ikhlas-Suren, dann meint man diese beiden Suren zusammen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, sag, o ihr Ungläubigen. Erinnert euch, liebe Geschwister, an den Ausdruck sag, oder sprich von Qul Huwallahu Ahad, oder Qul Ya ayyuhal kafirun, oder qul a'udhu birabbil falaq, oder qul a'udhu birabbil nas, oder qul uhiya ilayya. Es gibt viele Stellen im Koran, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet wird, zu sagen, sprich. Warum? Er wurde gefragt. Er wurde gefragt, o Gesandter Allahs, sinngemäß, warum sagen wir am Anfang, sprich? Weil normalerweise man erwartet, dass der Prophet das sagen soll, was nach dem Wort Sprich kommt. Versteht ihr? Man erwartet, dass man das sagt, was nach dem Wort Sprich kommt. Wenn ich etwas vorsage, ich möchte, dass du einen Satz sagst, dann sage ich dir Sprich und dann kommt der Satz, von dem ich möchte, dass du ihn nachsagst. Und wenn du Sprich mit dazu sagen würdest, dann würde ich mich darüber wundern normalerweise. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist über dieses Wort Sag, dann war seine Antwort قِيلَ لِي قُلْ فَقُلْتُ فَقُولُ. Ein sehr schöner, einfacher Hadith. قِيلَ لِي قُلْ فَقُلْتُ فَقُولُ. Das heißt, der Hadith besteht mehr oder weniger aus viermal das Wort sprich. Ja? قِيلَ heißt mir wurde gesagt. قِيلَ لِي heißt zu mir wurde gesagt. قُلْ sprich. Fakultu, dann habe ich es gesagt. Fakulu, dann sagt es ebenfalls. Das war's. Ja? Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass es wirklich ein fundamentales Prinzip ist, wie auch das, was ich vorhin erwähnt habe, aber das ist auch ein weiterer, sehr wichtiger Grundsatz für einen Muslim in seinem Leben, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnet, dann ist das Erste, was man macht, man setzt es um. Danach kann man sich überlegen, warum hat Allah das vielleicht angeordnet? Was könnte der Sinn sein? Das heißt, zuerst einmal kommt die Überlieferung. Es heißt, mach. Fertig. Es gibt keine Frage, warum du es machen sollst. Die Antwort lautet, weil er es gesagt hat. Fertig. Danach können wir fragen, was ist der Sinn hinter dieser Anordnung? Was ist die Weisheit, die Hikma, sagt man auf Arabisch. Aber wenn man das Ganze umdreht, dann wird es sehr gefährlich. Und das machen manche Menschen, und das machen sehr viele Menschen, das ist eine Krankheit, sie drehen das Prinzip genau um. Sie sagen, ich möchte erst verstehen, warum. Und danach handle ich danach. Und das ist gefährlich. Weil das, was überliefert worden ist, das nennt man auf Arabisch Naql. Das nennt man auf Arabisch Naql. Naqala heißt transportieren, vom einen zum anderen Ort bewegen. Gemeint ist das Überlieferte, Naql. Und manche sagen, nein, ich benutze erst einmal meinen Verstand. Das heißt, mein Verstand fungiert wie ein Filter. Das, was ich erfahre vom Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Und vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Sunna, filtere ich durch meinen Aql. Mein Aql ist mein Verstand, mein Kopf. Und danach erst handle ich, das heißt, das, was danach noch rauskommt, wenn noch was rauskommt danach, weil manche Leute kommt nichts mehr raus, weil sie sagen, das ist nicht so gemeint, wie es da steht, einfach so, fertig. Ja? Wir sagen, das ist metaphorisch zum Beispiel, ist nicht so gemeint. Ja? Dann bleibt nach der Filterung nichts mehr übrig und dann handeln sie nicht mehr danach. Weil sie sagen, ich verstehe aber das nicht so, wie es da steht, ich verstehe das anders. Ja, okay, aber warum? Das heißt, dein Verstand hat sozusagen eine Filterung vorgenommen oder eine Transformation vornehmen, wie du willst. Und dann kam am Ende was anderes raus, als eigentlich gemeint ist. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen ist der richtige Weg eines Muslims, deswegen ist er ein Muslim, deswegen ist er ein gottergebener Mensch, weil er sich Gott ergibt, wenn er was ihm sagt. Wenn er jedes Mal das so dahin dreht, wie er es versteht oder braucht, im schlimmsten Fall, wie er es braucht, dann ist es keine Gottergebenheit mehr. Manche Leute sagen, es kann doch nicht sein, dass das damit gemeint ist. Doch, Achi, das kann damit sein, weil das ist die offensichtliche Bedeutung der Ayah gewesen. Und dann auch ganz wichtig, natürlich, dass man immer guckt, wie die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen das verstanden haben. Wie dem auch sei, Allah sagt, sprich, o ihr Ungläubigen. Das Wort Ungläubigen auf Arabisch bedeutet Kafirun. Das kommt vom Verb Kafara. Kafara, liebe Geschwister, hat eine religiöse Bedeutung, hat aber auch eine sprachliche Bedeutung. Und sehr oft verstehen wir die religiöse Bedeutung besser, wenn wir die sprachliche Bedeutung verstanden haben. Sprachlich gesehen kann Kafara bedeuten auf Arabisch Jahada, das heißt leugnen. Es kann auch bedeuten Imtana'a, das heißt, er lehnt etwas ab. Es kann aber auch bedeuten Khalafa oder Asa, das heißt so viel wie er widersetzt sich. Merkt ihr, das sind alles Eigenschaften eines Kafirs. Er glaubt nicht. Kafara wird auch nicht glauben. Er glaubt nicht. Er widersetzt sich. Er leugnet. Kafara kann auch bedeuten, er verdeckt die Wahrheit. Das heißt, er weiß eigentlich, was richtig ist, aber er macht es trotzdem nicht. Und es kann auch bedeuten, dass er undankbar ist. Kafara ist auch das Gegenteil von Shakara. Shakara auf Arabisch heißt Danke. Shukr. Und deswegen gibt es auch verschiedene Arten des Kufr. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, so kann man sagen, warum jemand das ablehnt. Manche glauben nicht, dass das Allahs Wort ist. Aber es gibt Menschen, die glauben, dass Allahs Wort ist, sind aber trotzdem Kuffar. Deswegen reicht es nicht aus zu wissen, sondern du musst auch daran glauben und es in dein Herz reinlassen. Weil das beste Beispiel für jemanden, der wusste, dass das Allahs Worte sind und der weiß, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Gottes ist und er weiß ganz genau, er weiß noch mehr als du und ich vielleicht, ist wer? Iblis. Iblis, Allah hat sogar mit ihm schon gesprochen. Ja? Und trotzdem leugnet er den Koran im Sinne von, dass er es ablehnt. Er macht Kufr, indem er es ablehnt, aber da weißt du ganz genau, dass Gottes Worte sind. Der weiß ganz genau, dass es Gottes Worte sind. Ja. Deswegen, liebe Geschwister, gibt es eine religiöse Definition. Die religiöse Definition ist jemand, der, die religiöse Definition von Kufr ist jemand, der kein Muslim ist. So einfach ist das. Und es ist nicht einfach nur jemand, der nicht glaubt. Nein, es kann sein, Der weiß sogar, dass es Gottes Wort ist, aber er lehnt es ab und handelt nicht danach. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist die religiöse Definition wichtig zu unterscheiden. Und deswegen wissen wir, dass jemand, der nicht daran glaubt, dass es Gottes Worte sind, jetzt wissen wir, dass da rein passt der Jude und der Christ. Der Jude und der Christ passt da rein, weil er lehnt es ab, er widersetzt sich dem Koran. Er folgt nicht dem, was Allah gesagt hat. Er lehnt es ab. Deswegen passt er da rein. Wenn manche Leute denken, Kafir, auch manche Araber denken, dass der Begriff Kafir ist sowas wie Atheist. Aber das stimmt nicht. Ein Kafir ist kein Atheist. Sondern ein Kafir ist jemand, der kein Muslim ist. Punkt. Ist viel allgemeiner gefasst. Der Begriff ist viel allgemeiner zu verstehen. Im Konkreten, aufgrund der Überlieferung, die wir vorhin gesehen haben oder gehört haben, sind hier die Kuffar von Quraysh gemeint. Kuffar ist ein Plural im Arabischen von Kafir. Auch Kafirun, wie wir in der Sura haben, ist ein Plural von Kafir. Auch Kafarah ist ein Plural von Kafir. Im Arabischen gibt es sehr, sehr oft viele Formen des Plural. Es gibt so interessanterweise manchmal sogar den Plural des Plurals, um auszudrücken, dass etwas besonders viel ist. Ja. Wie dem auch sei. Allah sagt, O ihr Ungläubigen, gemeint sind die Kuffar von Quraysh in erster Linie. Ansonsten ist jeder Mensch gemeint, der kein Muslim ist. Auch Kommunisten, auch Juden, auch Atheisten, auch Christen. Jeder Mensch, der kein Muslim ist. Deswegen gibt es einen Grundsatz im Tafsir, der ist sehr, sehr wichtig, ihn auch zu verstehen. Den können wir jetzt auch hier wieder wunderbar anwenden. Und zwar lautet er sinngemäß, also auf Arabisch lautet er, Al-Ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khusus al-sabab. Das bedeutet auf deutscher Sprache sinngemäß: Es geht um die allgemeine Bedeutung der Worte und nicht um den konkreten Anlass. Das heißt, hier Allah sagt, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Nicht ihr, dann fahren wir lesen. Machen wir so. Al-Kafirun. So. Aber, was ist der konkrete Anlass? Die Kuffar von Quraysh. Sie sind in erster Linie angesprochen, aber nicht sie sind alleine gemeint. Und das ist sehr wichtig. Diese Regel ist so wichtig, liebe Geschwister, dass manche Leute da abirren, vollkommen abirren. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Irgendeine Ayah im Koran, wo das Volk der Schrift angesprochen wird. Manche Leute sagen, das galt früher. Dieses Wort, das galt früher, das kann bis zum Kufr führen. Weil was du damit sagen willst, ist, dass diese Ayah jetzt nicht mehr gilt. Du willst sozusagen sagen, diese Ayah hat für uns keine Bedeutung mehr. Und das ohne Beweis zu sagen, ist sehr gefährlich. Und ist ein Widerspruch zu der Regel, die ich gerade eben erwähnt habe. Ja? Und diese Regel ist sehr, sehr wichtig. Es geht also nicht um den konkreten Anlass nur. Es geht nicht um die Personen nur hier, die direkt angesprochen sind. Sondern um jeden, der genauso handelt, wie sie gehandelt haben. Und deswegen verstehen wir auch viel besser manche Ayat aus dem Koran. Allah sagt, O ihr Kinder Israels, gedenkt der Gunsterweisung an euch, und dann erzählt Allah subhanahu wa ta'ala eine bestimmte Gunsterweisung, die passiert ist nicht den Juden in Medina, sondern Juden ein paar tausend Jahre vorher. Also ein paar tausend Jahre sage ich ungefähr, Allahu a'lam, wann genau. Ja? Das heißt, viele, viele Jahre vorher. Das heißt, die Leute, die direkt angesprochen sind, die haben eigentlich mit der Sache gar nichts direkt zu tun gehabt. Außer, dass sie damit zufrieden waren und sich diesen Menschen zugehörig fühlen. Und deswegen werden sie so behandelt, so wie sie. Denn der Mensch ist mit dem, Yawm al-Qiyam, den er liebt. Allah sagte, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Gemeint ist die falschen Götter. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dient sehr wohl Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch Ibrahim a.s. im Koran al-Karim hat sich losgesprochen von allen Göttern seines Volkes. Dann sagt er, إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, außer denjenigen, der mich erschaffen hat. Weil das ist, wie gesagt, diese Übereinstimmung zwischen unserer Religion und ihrer Religion. Manche Ulama sagen, dass diese Aya so zu verstehen ist. Ich habe es jetzt übersetzt auf eine Art. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit, diese Ayah zu übersetzen. Das heißt, La a'budu ma ta'budun. Das heißt, jeder normalerweise versteht darunter, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Aber es gibt auch eine andere Auslegung, und somit eine andere Übersetzung, wie man es auch verstehen kann, sprachlich. Auf Arabisch würde man sagen, La a'budu kama ta'budu. Das würde bedeuten, ich diene nicht so, wie ihr dient. Oder ich mache nicht Ibadah so, wie ihr es macht. Was ist dann damit gemeint? Gemeint ist damit, dass sie machen Ibadah, aber mit Schirk. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam macht Ibadah mit Ikhlas und Tawhid. Ja? Das heißt also, ich diene nicht dem, dem ihr dient, oder ich diene nicht so, wie ihr dient. Das Wort Ibadah ist ein Begriff, wie manche Gelehrte definieren ihn als Ibadah, ist alles gemeint damit, was Allah subhanahu wa ta'ala mag. Egal, ob es um Aussage oder um Taten geht. Egal, was Allah subhanahu wa ta'ala mag, gilt als Ibadah, wenn du es für ihn machst, subhanahu wa ta'ala. Ansonsten, für jemanden Ibadah machen, bedeutet, liebe Geschwister, dass man sich für ihn erniedrigt. Dass man sich für ihn klein macht. Und das macht, was er von einem verlangt. Deswegen heißt der Sklave auf Arabisch Abd. Das ist genau das gleiche Wort. Ibadah, die ursprüngliche Wortwurzel ist Ein Bada, Abada, Ibadah. Und Abd kommt auch von dem Wort. Deswegen ist es sehr wichtig im Arabischen, dass man mal guckt, woher kommt das Wort eigentlich her, welche verschiedenen Worte sind davon abgeleitet, und dann versteht man das Wort viel, viel besser als vor. Der Sklave ist jemand, der erniedrigt ist, zweifellos, weil der Sklave hat keine Freiheit. Der Sklave darf nur eingeschränkt handeln, er hat keinen eigenen Besitz, er ist sozusagen ein Angestellter auf Lebenszeit, kann nur gekündigt werden, wenn sein Besitzer ihn los wird, ja, kann sich nicht selbst kündigen, außer durch Mokataba, das ist aber ein anderes Thema. Das heißt also, der Sklave ist erniedrigt. Aber Ansehen erreicht der Muslim, indem er sich auch erniedrigt, aber nicht einem Geschöpf, sondern seinem Schöpfer. Und das ist das Interessante an der Sache. Manche Leute denken, sie sind angesehen, und sie sind dann, die fühlen sich gut, wenn sie machen können, was sie wollen. Aber die Antwort ist, du bist angesehen bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich für ihn erniedrigst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen liegt auch darin die Freiheit des Menschen. Die Freiheit des Menschen liegt darin, dass er selbst bestimmt, sich für Allah zu erniedrigen. Dann ist er frei, ein freier Mensch. Ansonsten, wer leitet ihn? Seine Triebe. Jedes Mal, wenn er Hunger hat, isst er was, egal was es ist. Jedes Mal, wenn er auf etwas Lust hat, macht er es, ohne hinzufragen, ob es halal ist oder ob es haram ist. Ja, dann ist er kein Sklave Allahs, sondern ist er ein Sklave seiner Gelüste. Und die meisten Menschen sind irgendwo dazwischen. In der dritten Ayah heißt es, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Gemeint ist jetzt im Augenblick momentan nach einer Auslegung. Weil diese Ayah, liebe Geschwister, kommt zweimal vor. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Allah sagte, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Und hier möchte ich darauf hinweisen, liebe Geschwister, bevor ich auf diese Ayah nochmal eingehe, wie wichtig es ist, dass man den Koran, wenn man ihn liest, dass man ihn richtig liest. Was stellt euch mal vor, manche Leute, wenn sie schnell lesen, dann, oder wenn sie das nicht richtig gelernt haben, dann sagen sie sowas. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Wisst ihr, was es bedeutet zu sagen, statt لَا أَعْبُدُ, لَا أَعْبُدُ, لَا أَعْبُدُ, لَا أَعْبُدُ. Du hast das Lam einmal leer und einmal kurz gemacht. Statt La, La. Das war's. Die Bedeutung ist genau die umgekehrte geworden. Sogar noch mehr als umgekehrt. Sogar eine Betonung vom Gegenteil. Das heißt also, La a'budu ma ta'budun heißt, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Aber wenn du auf Arabisch sagst La, ein kurzes La, das ist eine Betonung, dass du es sehr wohl tust. Das würde bedeuten, ich diene sehr wohl dem, dem ihr dient. Und das ist die Bedeutung, ist kaputt, weg. Es geht nicht mehr. Ja, das ist eigentlich, kannst du das vielleicht, also auf jeden Fall gibt es dafür sehr viele Beispiele im Koran dafür. Auch die nächste Ayah, wo wir gerade sind. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ. Das heißt, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Wenn ich sagen würde, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, das bedeutet, ihr dient sehr wohl dem, dem ich diene. Und dann ist die Bedeutung nicht mehr da, weil das ja nicht Sinn der Ayah ist. Allah sagte zweimal in dieser Ayah, die dritte und die fünfte Ayah, heißt es, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Das heißt so viel wie, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. In der ersten Ayah, so ist es jetzt in der Übersetzung hier gemacht, wie es auch ausgelegt wird in manchen Tafsirs. Und zwar, dass die erste Ayah gemeint ist, jetzt im Augenblick. Und die zweite Ayah gemeint ist, in Zukunft. Was heißt das? Das heißt, ihr dient nicht dem, dem ich diene, jetzt im Augenblick momentan. Jetzt im Augenblick momentan, wir haben eine unterschiedliche Religion. Ihr habt die Religion des Schirk und wir haben die Religion des Tawhid. Denn selbst wenn wir sagen und auch wenn wir sagen würden, dass sie dem dienen, dem wir dienen. Das heißt also, Allah sagte, ihr dient nicht dem, dem ich diene. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Ist das der Fall? Die Kuffar, sie dienen Allah. Unter anderem auch. Sie haben ja nur das Problem des Schirk. Und wir dienen Allah. Das heißt eigentlich, sie dienen doch dem, dem wir dienen. Ja, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Und weil sie es ja machen mit Schirk, ist ihre Tat hinfällig und nichts mehr wert. Deswegen kann man sehr wohl sagen, sie dienen nicht dem, dem wir dienen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, wird sich freisprechen von all diesem Schirk. Allah sagte im Hadith Qudsi, ich bin derjenige von den Teilhabern, von den Shuraka, Scharik sind die verschiedenen Götter. Teilhaber auf Deutsch. Ich bin derjenige Teilhaber, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der die Teilhaberei am wenigsten braucht. Wer etwas tut und mich darin zum Teilhaber macht, den werde ich im Stich lassen und seinen Schirk ebenfalls. Teilhaberei bedeutet normalerweise, liebe Geschwister, was bedeutet Teilhaberei? Teilhaberei bedeutet doch konkret, dass derjenige, der ein Teilhaber ist, nicht die Fähigkeit hat und nicht die Macht hat, alles alleine zu haben für sich. Und da Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat und da er subhanahu wa ta'ala über all diesem steht, sagt er, entweder ich bekomme alles oder ich will gar nichts haben. Weil ich brauche das nicht und ihr braucht mich. Subhanahu wa ta'ala. Also ist in dieser Ayah gemeint, dritten Ayah, ihr dient nicht dem, dem ich diene, jetzt im Augenblick, momentan, ihr habt eine andere Religion als wir. Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben doch eigentlich alle fast die gleiche Religion und ich meine, wir dienen Allah alle und ihr dient ab und zu mal. Nein, ihr habt eine andere Religion, vollkommen andere, weil ihr seid Kuffar. Und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr dient. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Gemeint ist, in Zukunft. Das heißt, euren Kompromiss, eure Versöhnung, euren Vorschlag, den ihr gehabt habt, ein Jahr so, den könnt ihr wegschmeißen. Weil auch in Zukunft werde ich nicht dem dienen, den ihr dient. Und das ist wie ein Geschenk für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ein Geschenk von Allah, dass unser Prophet, alaihi salatu wasalam, für immer auf dieser Linie bleiben wird. Wenn Allah das gesagt hat, dass unser Prophet niemals einem falschen Gott dienen wird, dann ist das eine Isma für ihn, sallallahu alaihi wasallam, und ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass unser Prophet alaihi salatu wasalam immer auf dem Weg des Tawhid bleiben wird. Und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Das ist die gleiche Ayah, die ich vorhin gesagt habe, gemeint ist in Zukunft. Im Deutschen ist es natürlich gleich so übersetzt, das ist euer Vorteil, wenn ihr es im Deutschen liest. Ja? Im Arabischen ist es zweimal die gleiche Ayah. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Das heißt, im ersten Mal, ihr dient nicht dem, dem ich diene, jetzt im Augenblick. Und bei dem zweiten Mal, ihr dient nicht dem, dem ich diene, das heißt auch nicht in Zukunft. Auch in Zukunft wird es so bleiben. Was verstehen wir darunter? Und warum diese Wiederholung? Manchmal die erste Auslegung ist, dass man sagt, das ist eine Betonung, eine Wiederholung. Denn wir finden im Koran viele Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala etwas mehr als einmal erwähnt hat. Und das ist eine ganz normale ein ganz normales Stilmittel der arabischen Sprache, dass man etwas, und auch wahrscheinlich in anderen Sprachen, dass man etwas mehrfach wiederholt, um etwas zu betonen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in zahlreichen Hadithen einen Satz dreimal wiederholt, statt einmal oder zweimal. Allah azza wa jall in Surat al-Rahman, wie oft sagt er, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ oder in Surat al-Mursalat, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ja, mehrfach in diesen Suren, um es zu betonen. Was man auch sagen kann als Auslegung, und das widerspricht ja den einen oder anderen nicht, dass einer für die Gegenwart war und das andere für die Zukunft, wie ich gerade eben schon erläutert habe. Was haben wir aber davon, von dieser Auslegung, wenn wir sagen, dass diese Eier bedeutet, ich werde auch nicht, Entschuldigung, ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal bestimmt hat, schon festgelegt hat, dass Umayya ibn Khalaf, Al-Aswad ibn al-Muttalib, Al-As ibn Walid, Al-As ibn al-Wa'il, Entschuldigung, und Al-Walid ibn al-Mughira, dass sie alle als Kuffar sterben werden. Das ist der Vorteil der zweiten Auslegung. Das heißt, sie wussten in diesem Moment, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht. Und die Muslimen wussten das ebenfalls. Diese Menschen, diese vier, manche sind bei Badr gefallen, manche woanders, sie werden als Kuffar sterben und sie werden als Kuffar auferweckt werden und sie werden in die Hölle getrieben werden. Fertig. Wie das gleiche wie bei Abu Lahab. Und das ist auch tatsächlich so eingetroffen, denn Allah Azza wa Jal hat das so bestimmt. Und wenn Allah etwas bestimmt, dass unser Glaube an Al-Qadha und Al-Qadr, wenn Allah Azza wa Jal bei seiner göttlichen Bestimmung etwas bestimmt, gibt es niemanden, der etwas anderes dagegen tut. Niemanden, der die Bestimmung abwenden könnte. Es gibt niemanden, der Allahs Befehl, wenn er kommt, abwenden kann, aufheben kann. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der letzten Ayah, euch, eure Religion und mir, meine Religion. Das heißt also, ihr habt eure Religion, ihr werdet sie nicht aufgeben und ich habe meine Religion und ich werde meine Religion nicht aufgeben für euren Schirk. Manche Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, sie waren der Meinung, dass diese Sura aufgehoben ist. Das heißt, dass dieser Satz, ihr habt eure Religion, meine Religion, aufgehoben worden ist durch die Ayat des Dschihad und gemeint ist damit, dass eben sie ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, ihre Religion zu behalten. Aber gemäß der richtigeren Ansicht ist, dass diese Sura nicht aufgehoben worden ist, sondern dass diese Sura sehr wohl noch Gültigkeit besitzt, weil viele Leute, also schon nicht viele Leute, sondern einige Gelehrte haben manchmal von Nasch gesprochen, weil sie nicht wussten, wie sie die Ayat zusammen in Verbindung bringen. Aber die meisten Gelehrten, Allahu A'lam, sie sagen, dass diese Sura ist nicht aufgehoben, auch nicht, was sie beinhaltet. Und deswegen, wer eine andere Religion hat, außer dem Islam, das ist seine Sache. Wir können ihn nur davor warnen und wir können ihn eindringlich empfehlen, den Islam anzunehmen, auf die beste Art und Weise, die uns zur Verfügung steht. Aber es bringt nichts, dass man jemanden zum Islam zwingt, weil im Endeffekt, er muss es für Allah machen, damit Allah mit ihm zufrieden ist. Und wenn er es mit der Zwang macht, dann hat er das nicht für Allah gemacht. Dann hast du gar nichts davon gehabt und er hat auch nichts davon gehabt. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch im Surat Al-Baqarah, La ikraha fi din. Das heißt, man darf niemanden zwingen, den Islam anzunehmen. Deswegen habe ich gesagt, manche Ulema haben gesagt, dass als die Ayat im Koran kamen über den Dschihad, ist diese Sache aufgehoben worden. Und keiner hat das Recht, seine Religion weiterhin beizubehalten. Ja? Aber das stimmt nicht. sondern das, was ich gesagt habe, ist die richtige Auslegung, weil das auch eine Zusammenführung der Ayat ist. Und von Nasr darf man nur sprechen, wenn es einen klaren, deutlichen Beweis gibt, den es in diesem Fall nicht gibt. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.